Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Diese Folge präsentiert Ihnen Agenda. Keine Fake News. Löhne abrechnen so effizient wie nie. Mit Fach- und Praxisliteratur der besten Fachverlage. Einer Suchmaschine mit KI und einer Rechtsauskunft für alle übrigen Fragen zur Entgeltabrechnung. Der Lohnexpert ändert alles. Jetzt 30 Tage testen. Alle Infos auf agenda-lohnexpert.de. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute widmen wir uns dem Thema ehrenamtliche Richter an den Arbeitsgerichten. Die Kammer beim Arbeitsgericht hat zwar einen Berufsrichter als Vorsitzenden, aber eben auch zwei Vertreter aus der Arbeitnehmer- sowie aus der Arbeitgeberschaft. Warum das so ist und sich dieses Prinzip bis zum BAG durchzieht, besprechen wir in dieser Folge. Lieber Dr. Lellay, wie sind denn die Arbeitsgerichte in den Instanzen und dann auch beim BAG in Deutschland besetzt?
Sie hatten es schon richtig gesagt, Herr Krabbel, es zieht sich durch die Instanzen durch. Das Prinzip, was wir haben, der paritätischen Besetzung. Das heißt also, es sind immer zwei oder also sich sogar, kann man sagen, drei Gruppen von Menschen in den Arbeitsgerichten bei uns auf der Richterbank zu treffen. Einmal sind das die Berufsrichter, also die Volljuristen, die ernannt sind auf Lebenszeit ins Richteramt. Und dann sind das die ehrenamtlichen Richter, sowohl von der Arbeitnehmerseite als auch von der Arbeitgeberseite. Und man kann dann das sich sehr gut wieder am Instanzenzug vorstellen, denn es wird hochgestuft. Sie hatten es gerade schon zu Recht gesagt, Arbeitsgerichte haben einen Berufsrichter und dann zwei jeweils ehrenamtliche Richter, also drei insgesamt. Das Ganze ist genauso beim Landesarbeitsgericht in der Berufungsinstanz und beim Bundesarbeitsgericht wird das Prinzip aufrechterhalten, aber die Richterbank wird einfach ein bisschen größer mit mehr Menschen drauf. Da sind es nämlich dann drei Berufsrichter und zwei ehrenamtliche Richter, jeweils von der Arbeitnehmer- und von der Arbeitgeberseite.
Ja, und dann ganz naiv gefragt, warum ist das so?
Die Frage kann man zu Recht stellen. Interessanterweise ist das ja ein Prinzip, also das Prinzip, Gerichte auch mit Laien zu besetzen, was es überall gibt, also auf ganz verschiedenen Kontinenten und Ländern. Viele Menschen kennen das mit der amerikanischen Rechtsordnung, das sind die berühmten Juries, da sind dann nur noch Laienrichter, die da sitzen. Und in Deutschland gibt es das auch, nicht nur in der Arbeitsgerichtsbarkeit, sondern ja auch in der Strafgerichtsbarkeit, dass man eben sagt, hier soll neben dem juristischen Sachverstand auch der, um das mal so ein bisschen ketzerisch fast zu sagen, der gesunde Menschenverstand, nicht dass Juristen den nicht hätten, den haben die ja manchmal auch, aber der gesunde Menschenverstand, der soll mit auf der Richterbank sitzen und dann natürlich ganz, ganz wichtig, die gelebte Sozialpartnerschaft, also die Besetzung des Arbeitsgerichts mit den Laien aus der Arbeitgeberseite oder von der Arbeitgeberseite und der Arbeitnehmerseite. Und das ist eine lange Tradition in Deutschland, seit dem 19. Jahrhundert gibt es das, mit den Gewerbegerichten hat das angefangen und zieht sich so hin und hat sich in dem Sinne sicherlich auch bewährt.
Ja. Welche Nachteile sehen Sie denn trotz aller guten Argumente für eine solche Ausgestaltung?
Ja, es ist immer so, nicht alles ist Gold, was glänzt, aber hier gibt es auch Nachteile. Es gibt ja nichts was im Leben, was nicht auch einen Nachteil hätte. Die Nachteile, die immer wieder genannt werden, sind die, dass die Laienrichter juristisch häufig nicht geschult sind. Manchmal sind sie es, aber häufig sind sie es eben auch nicht. Da kann man dann also auf den Gedanken kommen, dass die eventuell die Rechtsfragen nicht so gut erfassen können, die da eine Rolle spielen. Oder man kann eben sagen, dass die aufgrund der Tätigkeit, ja, sind von den Verbänden benannt, aufgrund dieser Benennung durch die Verbände eventuell nach der einen oder anderen Seite ticken. Aber ich denke, das hat sich in der Praxis nicht wirklich gravierend schwierig ausgewirkt.
Ja, da schließt sich doch direkt die Frage an, welche Voraussetzungen ehrenamtliche Richter eigentlich erfüllen müssen. Also wenn Sie sagen, dass die fachliche Kompetenz jetzt nicht zwingend im Vordergrund steht.
Ja, die fachliche Kompetenz, also die juristische Kompetenz, die steht nicht zwingend im Vordergrund. Die kann sein, es gibt ja zum Beispiel Menschen aus Personalbereichen, die eine juristische Ausbildung haben und dann ehrenamtliche Richter beim Arbeitsgericht sind. Kenne ich auch einige davon. Interessant ist, dass es hier auch eine Staffelung gibt in den Instanzen, allerdings nicht so sehr bezüglich der Tätigkeit. Die ist nämlich fast immer gleich. Das sind ja immer Leute, die dann in irgendeiner Weise berufstätig sind und eben dann aus dem Arbeitgeber- oder dem Arbeitnehmerlager kommen. Aber die Altersvoraussetzungen, interessanterweise, die sind gestaffelt. Das Mindestalter ist nämlich 25 Jahre. beim Arbeitsgericht ehrenamtlicher Richter zu sein. Und wenn man dann eine Stufe höher in der Justizleiter klettern möchte, nämlich zum Berufungsgericht, zum Landesarbeitsgericht, dann muss man schon mindestens 30 Jahre sein und mindestens 5 Jahre Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter in einem Arbeitsgericht aufzuweisen haben. Das heißt also, da wird dann schon auch eine ganze Menge Erfahrung erwartet. Und das Ganze steigert sich dann nochmal, wenn man nicht ehrenamtlicher Richter am Bundesarbeitsgericht werden möchte. Da muss man mindestens 35 Jahre alt sein. Dann muss man auch schon besondere Kenntnisse im Arbeitsrecht und Arbeitsleben haben, mindestens 5 Jahre Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter und interessante Kombination, längere Tätigkeit als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber in Deutschland. Das heißt, also, das sind die ganz großen Herausforderungen oder Anforderungen, die das Bundesarbeitsgericht dann stellen darf an die ehrenamtlichen Richter.
Welche Aufgaben und Rechte haben die ehrenamtlichen Richter?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da gibt es auch Missverständnisse. Ehrenamtliche Richter sind keine Richter zweiter Klasse. Und was bedeutet das? Die haben die gleichen Aufgaben, die gleichen Rechte und Pflichten wie die Berufsrichter. Es ist ein bisschen abgestuft in der Funktion Güteverhandlung, Kammerverhandlung. Aber was die richterliche Tätigkeit anbelangt, sind die vollwertige Gerichtspersonen wie die Berufsrichter auch. Das kann man sich also auch durchlesen in § 43 des Deutschen Richtergesetzes. Das heißt also, die Berufsrichter wirken zusammen mit den ehrenamtlichen Richtern bei den Dingen wie Beweisaufnahme, bei der Verhandlung, der Kammerverhandlung und dann auch natürlich bei der Entscheidungsfindung. Und alles andere wäre ja eigenartig, weil man ja sonst das Prinzip dieser Erfahrung, die eingebracht werden sollte, in das Verfahren und auch in sein Ergebnis, das Ergebnis des Verfahrens, das würde man ja völlig ad absurdum führen.
Wie sieht denn dann die Mitwirkung bei der Urteilsfindung konkret aus und sind die ehrenamtlichen Richter dann auch in den Vergleichsverhandlungen mit einbezogen?
Das ist der wichtige Punkt, denn den sprechen Sie zu Recht an, Herr Krabbel. Bei den Vergleichsverhandlungen sind sie einbezogen, soweit sie vor der Kammer stattfinden, denn im Arbeitsgerichtsprozess, zumindest ja in der ersten Instanz, findet ja zwingend eine Güteverhandlung statt. Das kann man nachlesen, § 54 Arbeitsgerichtsgesetz. Und diese Güteverhandlung, die wird ohne die ehrenamtlichen Richter durchgeführt. Die wird also nicht vor der Kammer durchgeführt. Das macht also der Berufsrichter bzw. die Berufsrichterin alleine. Da wirken die ehrenamtlichen Richter dann naturgemäß nicht mit, denn sie sind ja gar nicht da. Wenn es aber Vergleichsverhandlungen vor der Kammer gibt, also wo die ehrenamtlichen Richter dann ja mit auf der Richterbank sitzen, dann wirken sie natürlich mit. Und ich habe das auch schon sehr, sehr häufig erlebt. Da sind sie eben gleichgestellt und gleichberechtigt und gleichverpflichtet mit dem oder der Berufsrichterin, dem Berufsrichter.
Ja, und die ehrenamtlichen Richter haben ja einen anderen Stand und sind anders verpflichtet vielleicht oder haben einen anderen Berufsethos als die Berufsrichter. Das unterstelle ich jetzt mal. Wie wird denn dann das Beratungsgeheimnis gewährleistet?
Das ist auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt und das Gesetz, da muss man dann jetzt schauen, im Arbeitsgerichtsgesetz findet man dazu so nichts. Man muss schauen in das Richtergesetz, das deutsche Richtergesetz wiederum. In den Paragraphen 43, 45 kann man das nachlesen und da ist es klar geregelt, dass das Beratungsgeheimnis auch für die ehrenamtlichen Richter gilt. Das heißt also natürlich nicht nur für die ehrenamtlichen Richter der Arbeitsgerichtsbarkeit, sondern auch der Strafgerichtsbarkeit und so weiter und so weiter. Und ein Verstoß dagegen ist eine schwere Amtspflichtverletzung bis hin zur Strafbarkeit.
Erhalten denn die ehrenamtlichen Richter Verdienstausfall und Ersatz für die Aufwendungen, beispielsweise die Fahrtkosten?
Man kann gut reinschauen. In diesem Bereich, der spielt ja natürlich auch eine Rolle, nicht, weil die ehrenamtlichen Richter ja, sonst wären sie ja nicht ehrenamtlich, einen anderen Beruf ausüben, die eben nicht als bezahlte Richter das Richteramt aus, ehrenamtlich, aber eben auch nicht kostenlos. Ja, es gibt da Kosten. Da kann man reinschauen in das Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz, das JVEG. Und da gibt es solche Dinge wie Ersatz des Verdienstausfalls, Fahrtkostenerstattung, Tagegeld, Übernachtungsgeld und auch ein sogenanntes Sitzungsgeld. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Also da ist es eben so, dass die ehrenamtlichen Richter, so kann man sich das gut merken, so gestellt werden sollen nach Möglichkeit, dass sie keine oder wenn nur kleine wirtschaftliche Nachteile erleiden durch ihre ehrenamtliche Richtertätigkeit.
Ja, ganz genau. Was hat es denn mit dem Sitzungsgeld auf sich? Kann man das betrachten als Vergütung für die Zeit, die dort aufgewendet wird?
Also ich meine ja, der Begriff Sitzungsgeld, das ist ein super Begriff. Der ist etwas umgangssprachlich. Der findet sich so nämlich im Gesetz, zumindest wie ich das kenne, nicht. Es ist meiner Meinung nach, oder das ist die gesetzliche Lage, eine Aufwandsentschädigung. Man kann da reinschauen in Paragraphen 15, in Paragraphen 6 des JVEG. Und da wird das grundsätzlich zu den anderen Entschädigungen gezahlt, wenn ein Richter mehr als 3 Stunden abwesend von seiner Wohnung oder Arbeitsstätte ist. Das wird dann etwas umgangssprachlich, aber total plastisch. Man kann sich das ja super merken, als Sitzungsgeld bezeichnet.
Ja, und in der Praxis stelle ich mir vor, dass es möglicherweise Probleme gibt bei der Freistellung von Arbeitnehmern von der Arbeit. Wie und wo ist das Ganze für ehrenamtliche Richter geregelt?
Ja, das ist ein Problem, weil natürlich Arbeitnehmer vielleicht oder Arbeitgeber vor allen Dingen sich dann überlegen, naja, warum muss der oder die denn jetzt wieder zu Gericht, zu irgendeiner Sitzung, um statt hier die Arbeitsaufträge abzuarbeiten. Aber in Paragraph 45, genau gesagt Absatz 1 klein a, Satz 2 des deutschen Richtergesetzes, ist das geregelt, die Freistellungspflicht des Arbeitgebers für die ehrenamtlichen Richter und auch die Verpflichtung, daraus keine Nachteile entstehen zu lassen. Also daraus meint die ehrenamtliche Richtertätigkeit bis hin zu einem Kündigungsschutz. Das heißt also, da findet ein umfassender Schutz statt. Das ist ja auch richtig. Das muss der Rechtsstaat tun, weil sonst sich ja niemand mehr für den ehrenamtlichen Richterposten zur Verfügung stellen würde und man sich ja auch so insgesamt als Richter oder als Rechtsstaat fragen lassen müsste, wie man da mit seinen Richtern umgeht, beziehungsweise warum man die nicht vernünftig schützt.
Ja, und die Zeit bringt ein weiteres Thema mit sich, das vielleicht sogar dafür sorgen könnte, dass die Belastung geringer gehalten wird, aber auch das ganze Amt attraktiver wird. Wie steht es denn um die Digitalisierung bei den ehrenamtlichen Arbeitsrichtern? Können sie beispielsweise digital zum Prozess zugeschaltet werden? Gibt es da irgendwelche Entwicklungen?
Ja, es gibt Entwicklungen, langsam, aber stetig, sagen manche. Digitale Transformation der Arbeitsgerichtsbarkeit, die schreitet voran, aber nicht überall gleich schnell, habe ich letztlich vom Präsidenten eines Landesarbeitsgerichts gehört, und der muss es ja wissen, der selber übrigens total technikaffin ist, und da manchmal habe ich das Gefühl, fast ein bisschen drunter leidet, geht ihm vielleicht ein bisschen zu langsam, kann ich auch verstehen. Was es aber ist, dass es gibt einen neuen Paragraphen 50 klein a Arbeitsgerichtsgesetz, der ist vergleichbar mit dem Paragraphen 128 klein a ZBO, und da geht es um die berühmten Videokonferenzen, also die Verhandlungen per Videokonferenz. Das ist seit dem Jahr 2024 Gesetz und wird auch angewendet. Und da ist es dann eben auch so, dass das Gericht durch Beschluss unter anderem auch den ehrenamtlichen Richtern gestatten kann, der Verhandlung per Video zu folgen. Das wird meiner Erfahrung nach aber ganz wenig erst eingesetzt. Die Videokonferenzen werden ganz häufig, wenn überhaupt, durchgeführt bei Güteterminen. Und bei Güteterminen sind ja, das hatten wir gesehen, die ehrenamtlichen Richter eben nicht beteiligt.
Ja, zum Abschluss vielleicht noch die Frage, warum geht das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, eigentlich nicht für den EuGH? Wie ist dieser besetzt?
Die grundsätzliche Frage, Herr Krabbel, finde ich sehr, sehr richtig gestellt. Und die Frage ist, glaube ich, auch gar nicht so richtig zu beantworten. Man kann sie natürlich beantworten. Und ich werde das jetzt auch versuchen. Aber theoretisch, wenn ich an dieses Prinzip der Laienrichter glaube, dann müsste ich ja auch sagen können, warum ist das auf EuGH-Ebene nicht möglich? Wäre es ja aber nicht vorgesehen. Die offizielle Begründung ist die, und das lässt sich ja auch hören, dass die Aufgabe des EuGH eine ganz andere ist. Da sind ja auch die Spruchkörper oder das Gericht ist wesentlich größer, aktuell 27 Richter aus den Mitgliedstaaten. Das sind hochqualifizierte Berufsrichter, ja häufig auch Rechtsprofessoren. Also das sind also Leute, die haben ihr ganzes Leben mit Jura zugebracht und sind da jetzt in diesem hohen EU-Gericht angekommen. Da sagt man dann auch, naja, die Rechtsfragen, die da entschieden werden, die sind so komplex und so abstrakt, dass das, und das ist ein bisschen komisch, das zu sagen, ich weiß, aber dass das können dann eben nur noch diese Top-Juristen offensichtlich tun. Ich sag mal meine persönliche Meinung, ich halte das so durchgehend für nicht ganz überzeugend. Und man muss sich ja auch überlegen, vielleicht auch mal als EuGH mal so schauen, wie ist denn die Akzeptanz meiner Rechtsprechung, und dann könnte ich auf den Gedanken kommen, dass es diese Akzeptanz der Rechtsprechung, meiner eigenen Rechtsprechung als EuGH steigern würde, wenn ich da vielleicht auch einige gut qualifizierte, aber einige Laien auf meiner Richterbank sitzen hätte.
Ja, zumal ich hätte auch noch ein Argument, und zwar das BRG ist ja auch keine Tatsacheninstanz mehr, und dort könnte man ja mit derselben Argumentation sagen, dort gehören auch keine Laienrichter hin, sie sind aber dann doch da. Das heißt, man könnte das Prinzip sozusagen übertragen auf den EuGH. Als allerletzte Frage Welche Erfahrungen haben Sie denn ganz persönlich mit der paritätischen Besetzung an den Arbeitsgerichten gemacht? Also ich habe schon rausgehört, dass Sie dem sehr positiv gegenüberstehen.
Ja, ich habe gute Erfahrung damit gemacht. Und ich habe auch, es hängt wie immer im Leben natürlich von den Personen ab, aber da stellen wir mal, und das ist ja der Regelfall, man hat es da mit einem motivierten Gericht, mit einer motivierten Kammer zu tun, habe ich schon häufig die Erfahrung gemacht, dass gerade in schwierigen Vergleichsverhandlungen vor der Kammer interessante Aspekte und interessante Impulse gekommen sind von den ehrenamtlichen Richtern, sowohl Arbeitnehmerseite als auch Arbeitgeberseite. Und genauso, wie man sich das auch vorstellt, dass da die Diskussionen auch nochmal geerdet werden mit so einem Einwurf wie, naja, wenn das jetzt so wäre, dann würde doch das und das passieren. Oder wenn wir das jetzt hätten, haben sie denn das auch bedacht? Und das kann schon sehr hilfreich sein. Und ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass insbesondere die Profis, also die Volljuristen, die Berufsrichter, die Vorsitzenden der Kammern für diese Hinweise dann ganz, ganz dankbar sind.
Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Leller, für diesen ja fast schon positiven Ausblick und für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Der Kongress Arbeitsrecht 2026. Wir machen Sie fit für die Zukunft. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich umfassend weiterzubilden und sich über neueste Trends aus dem Arbeitsrecht auszutauschen. Mehr Informationen auf kongress-arbeitsrecht.de und in den Shownotes.